Ich möchte mit einer Frage beginnen. Die Frage steht auch schon hier vorne fett gedruckt. Was ist dir wertvoll? Was ist dir wertvoll in deinem Leben? Gibt es was in deinem Leben, das dir so richtig kostbar ist? Ich denke, jeder von uns hat irgendwas in seinem Leben, sei es ein wertvolles E-Bike, die ja heutzutage auch recht teuer sind, das ihm wertvoll ist. Oder vielleicht besitzt ihr ein Haus oder ein Auto, das einen sehr großen materiellen Wert hat. Und ich denke, jeder von uns besitzt sowas in seinem Leben. Es gibt aber auch andere Dinge, die uns noch wertvoll sein können. Das ist zum Beispiel die Zeit mit der Familie oder die Zeit mit Freunden oder die Zeit im Hobby oder die Zeit alleine vielleicht. Sowas kann uns auch wertvoll sein. Uns kann auch die Gesundheit wertvoll und kostbar sein. Dann investieren wir viel Zeit darin, dass wir gesund bleiben, dass wir gut kochen, gesund kochen. Wir investieren Zeit ins Kochen, wir investieren Zeit in die Bewegung, dass wir gesund bleiben. Ich glaube, alle von uns, jeder von uns hat Dinge in seinem Leben, mehrere Dinge, die uns wertvoll und kostbar sind. Und wenn wir solche Dinge haben, dann achten wir ja auch auf diese Dinge. Das E-Bike, das würden wir nicht einfach so am Bahnhof abstellen, ohne es abzuschließen. Auch wenn an unserem Haus was kaputt geht, dann reparieren wir das ja. Wir lassen es ja nicht so herunterkommen. Und so investieren wir Zeit in Dinge, die uns wertvoll sind. Und wir achten auf diese Dinge. Und im besten Fall führen uns diese Dinge auch zur Dankbarkeit hin zu Gott. Die Bibel spricht auch von einer wertvollen Sache. Von einer wertvollen Sache, die so wertvoll ist, dass alle E-Bikes, alle Häuser zusammengenommen auf dieser Welt niemals so wertvoll sein können, wie diese eine Sache, von der die Bibel spricht. Wir möchten gemeinsam von dieser Sache lesen, und zwar im 1. Petrus Kapitel 1. Wer eine Bibel dabei hat, kann gern mit mir aufschlagen. 1. Petrus Kapitel 1. Die Verse 18 und 19. Erster Petrus, Kapitel 1, die Verse 18 und 19. Ich möchte gerne noch mit uns beten, bevor ich den Bibeltext lese. Vater, wir danken dir für den Sonntag. Ich danke dir, dass wir zu deiner Ehre hier zusammenkommen dürfen, um Gottesdienst zu feiern. Ich danke dir für dein Wort, die Bibel, die du uns geschenkt hast. Und ich danke dir, dass du auch heute noch zu uns sprichst. Und ich bitte dich, dass du unsere müden Herzen anrührst und unsere tauben Ohren jetzt öffnest. Amen. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Das schreibt Petrus an die Empfänger. Er hat es wahrscheinlich so kurz vor 64 nach Christus geschrieben, in Rom höchstwahrscheinlich verfasst. Und er hat das Ganze adressiert, den Brief, an die Fremdlinge in der Zerstreuung. Das lesen wir ein paar Verse weiter vorher. In Vers 1 lesen wir, dass er an die Fremdlinge in der Zerstreuung schreibt. Jetzt gibt es zwei verschiedene Meinungen, wer damit gemeint sein kann. Entweder sind damit Juden, Christen gemeint, die Empfänger, die früher Juden waren, jetzt Christen geworden sind, oder eben Heidenchristen, die früher gar nichts mit dem Glauben am Hut hatten und jetzt Christen geworden sind. Höchstwahrscheinlich, am wahrscheinlichsten ist, dass es an Heidenchristen adressiert wurde, weil so im Brief selber und auch das Leben, das von den Empfängern von früher beschrieben wird, das passt viel besser zu einem Leben als von Heiden als zu einem Leben von Juden. Und er schreibt an die Fremdlinge in der Zerstreuung, und es gilt auch noch für uns heute, auch wir sind noch Fremdlinge in der Zerstreuung, könnte man sagen, weil auch wir eine himmlische Heimat haben, wenn wir Kinder Gottes sind. Wir gehören nicht in diese Welt, wir leben zwar in dieser Welt, aber wir gehören zu Gott, unserem Vater, in die himmlische Heimat. Und eines Tages werden wir auch im himmlischen Jerusalem miteinander wieder vereint sein. Und darum kann man auch zu uns sagen, wir sind Fremdlinge in der Zerstreuung. Aus dem Brief geht außerdem so ein bisschen die Situation hervor von den Empfängern, in der sie drin steckten. Sie hatten innere Probleme und auch äußere Probleme. Innerlich kam es immer wieder zu Spannungen innerhalb den Gemeinden. Sie hatten Streitigkeiten, Meinungsverschiedenheiten und äußerliche Probleme hatten sie auch. Es war der Beginn der Verfolgung. Im Brief selber lesen wir, dass sie mit abfälligem Reden zu tun hatten. Andere haben abfällig über sie geredet. Sie haben Schläge erdulden müssen, soziale Ächtung. Das sind so die Dinge, die der Petrus nennt in seinem Brief. Und interessanterweise beginnt Petrus trotz den Umständen, die ja eigentlich gar keinen Grund liefern, um Gott dankbar zu sein, trotzdem beginnt er seinen Brief nach der Anrede in Vers 3 mit: Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Also man könnte auch sagen, er beginnt mit Gott sei Dank. Und das sagen wir eigentlich nur, wenn irgendwie so der Knoten gelöst ist, wenn wir über was dankbar sind. Aber eigentlich, wenn man die Situation betrachtet, der Empfänger, dann gibt es da gar nicht so viel Grund, Gott dankbar zu sein, wenn man ihre inneren und äußeren Umstände betrachtet. Aber er führt es weiter aus, warum sie trotzdem jederzeit, jeden Moment genügend Grund haben, Gott dankbar zu sein. Und im ganzen ersten Kapitel behandelt er das und zeigt ihnen auf, was Gott für sie getan hat. In was für einer privilegierten Situation und Zeit sie sich und wir uns aktuell befinden, in der Zeit nach Jesus. Er schreibt von einem Erbe, das wir haben, ein unvergängliches, unbeflecktes und unverwelkliches Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die Ewigkeit bei Gott, unserem Vater. Er schreibt davon, dass wir den Heiligen Geist bekommen haben. Und er schreibt auch davon, dass die Propheten immer von der Zeit geweissagt haben, in der wir uns jetzt befinden. Und einen weiteren Grund, den er nennt, er spricht von dem kostbaren Blut Jesus Christus, mit dem wir losgekauft worden sind. Und genau das wollen wir uns heute genauer miteinander anschauen, dieses kostbare Blut Jesu Christi. Warum ist das Blut kostbar? Was macht das Blut so kostbar? Warum erwähnt es Petrus hier so explizit? Wahrscheinlich haben wir das auch schon öfters gehört und würden sagen, ja, das Blut von Jesus ist kostbar, da würden wir zustimmen. Es gibt ja unzählige Bibelstellen, die von dem Blut von Jesus sprechen. Wir feiern das auch regelmäßig im Abendmahl. Wir gedenken, dass Jesus sein Leib und sein Blut für uns vergossen hat. Aber was macht dieses Blut so kostbar? Das wollen wir uns im ersten Schritt miteinander anschauen. Und dann im zweiten Schritt, was bedeutet das für uns praktisch, ganz praktisch für unser Leben? Ich möchte zuallererst so ein bisschen das Grundgerüst aufbauen und auf die Frage eingehen, warum kam Jesus in diese Welt? Das haben wir vorhin in einem Lied schon gesungen, eben zur Ehre Gottes des Vaters. Gott hat uns und alles herum, alles was wir sehen, die Natur, die Tiere, uns Menschen, hat er erschaffen, damit es ihm die Ehre bringt. Zu seiner Ehre hat er es erschaffen. Aber durch den Sündenfall, anstatt ihm die Ehre zu bringen, beschmutzen wir seine Ehre und sind nicht mehr fähig, aus eigener Kraft ihm die Ehre zu bringen mit unserem Leben, wozu wir eigentlich geschaffen worden sind. Und darum kam Jesus in die Welt, um die Ehre Gottes, seines Vaters, wiederherzustellen. Darum hat er sein kostbares Blut vergossen und uns wieder fähig zu machen, ihm die Ehre zu bringen. Das mal so als Grundgerüst, warum Jesus sein kostbares Blut vergossen hat. Und wir wollen einsteigen und wir wollen uns vier Punkte miteinander anschauen, die das Blut von Jesus so kostbar machen. Es gibt noch viele, viele weitere Bibelstellen, aber ich habe jetzt mal vier Punkte in Bezug auf das kostbare Blut von Jesus herausgezogen. Der erste Punkt, den nennt Petrus selber. Er schreibt in Vers 18, denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel. Petrus schreibt, dass sie losgekauft worden sind mit dem kostbaren Blut von Jesus. Wenn ein Sklave zur damaligen Zeit losgekauft wurde, dann mit Silber oder Gold. Und er verwendet hier genau das gleiche Wort, um den Empfängern und auch uns heutzutage aufzuzeigen, dass wir als Kinder Gottes losgekauft worden sind. Von was sind wir losgekauft worden? Er schreibt hier von eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel. Was meint er damit? Er meint damit eben von einem Leben ohne Gott, das die Väter geführt haben. Die Bibel, beziehungsweise Jesus selber, spricht davon in Johannes 8, Vers 34, dass jeder, der die Sünde tut, ein Sklave der Sünde ist. Und dadurch, dass wir alle Menschen sündigen, sind wir Sklaven der Sünde. Wenn wir nicht befreit worden sind aus der Sklaverei der Sünde, dann befinden wir uns noch in der Sklaverei. Ich weiß, heutzutage ist es ja in Zeiten vom Selbstbestimmungsrecht, ist es ja anmaßend, sowas zu sagen, jemandem zu sagen, der nicht zu Gott gehört, dass er nicht frei ist. Der würde dann sagen, natürlich bin ich frei. Ich kann doch freie Entscheidungen treffen. Ich kann doch entscheiden, welchen Job ich ausübe. Ich kann doch entscheiden, was ich esse. Ich kann doch entscheiden, ob ich ein Mann oder eine Frau sein möchte. Ich kann doch entscheiden, wo ich hinziehe. Aber das Problem dabei ist, dass diese Entscheidung nur vermeintlich frei ist. In Wirklichkeit tun wir das, was unserer größten Neigung entspricht, was unserem größten Verlangen entspricht. Aufgrund dessen treffen wir die Entscheidung. Jede Wahl wird von deinem Verlangen bestimmt. Wenn du nicht befreit worden bist, dann dienst du eben diesem Verlangen. Dann wirst du getrieben, dann bist du ein Sklave von diesem Verlangen, von der Sünde. Sklaverei der Sünde. Und nur das Blut von Jesus kann uns davon befreien. Wir müssen losgekauft werden. Denn aus unserem eigenen Verlangen heraus fragen wir nicht nach Gott. Gott muss unser Herz verändern. Er muss unser Verlangen hin zu ihm führen, anstatt zu uns. Und das ist genau das, was das Blut von Jesus Christus bewirkt und warum Petrus hier schreibt, ihr seid losgekauft. Wir sind losgekauft von der Sklaverei der Sünde, fähig gemacht, Gott nachzufolgen. Und wir sind auch losgekauft davon, dass uns die Sünde eines Tages verurteilen wird. Der zweite Punkt, was das Blut von Jesus kostbar macht. Das Blut von Jesus ist kostbar, denn es reinigt uns von unserer Sünde. Im 1. Johannes 1, Vers 7 steht im zweiten Teil, und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Schon damals im alten Bund stand das Blutvergießen symbolisch für die Reinigung der Sünden. Aus dem Grund wurden damals unzählige Tiere geschlachtet. Unzählige Lämmer sind damals geschlachtet worden und andere Tiere. Unzählige Tausende an Liter Blut sind damals vergossen worden. Aber auch nicht nur, selbst diese Tausende Liter von Blut, die damals vergossen worden sind, konnten nicht mal eine einzige Sünde hinwegnehmen. Sondern stattdessen, das lesen wir in Hebräer 10, Vers 3, stattdessen geschieht durch diese Opfer alle Jahre eine Erinnerung an die Sünden. Denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Sondern es war eben nur ein Vorschatten auf das kostbare Blut von Jesus Christus. Und dieses kostbare Blut von Jesus Christus, da reicht ein einziger Tropfen, würde ausreichen, um die gesamten Sünden der gesamten Menschheit hinwegzunehmen. So kostbar ist das Blut von Jesus Christus. Und so war es eben nur ein Vorschatten auf das perfekte, makellose Lamm. In Vers 19 schreibt Petrus davon, dass Jesus das makellose und unbefleckte Lamm war. Er hat im absoluten Gehorsam zu Gott, seinem Vater, gelebt. Er hat 24/7 in seinem Leben Gott die Ehre gebracht mit seinem Leben. Er war ohne Fehler, ohne Falsch. Darum war er das absolut perfekte Opferlamm. Die Reinigung von unseren Sünden ist eine absolute Notwendigkeit, damit wir Gott mit unserem Leben die Ehre bringen können. Ansonsten bleiben wir wie ein Gewand, ein schönes weißes Gewand, das übersät ist mit Flecken und mit Dreck. Und diese Reinigung von den Sünden ist eine absolute Notwendigkeit, dass wir Gott mit unserem Leben wieder die Ehre bringen, weil wenn uns Jesus nicht reinigt, dann bleiben wir wie so ein schönes weißes Kleid, das übersät ist voller Flecken und Dreck, dann können wir das Kleid noch so schön in Szene setzen, noch so schön posieren damit, das bleibt trotzdem immer noch das dreckige, mit Flecken übersäte Kleid. Und genau so ist es, wenn wir nicht von unseren Sünden gereinigt worden sind, dann können wir Gott nicht die Ehre bringen mit unserem Leben. Also das Blut von Jesus, das reinigt uns von unserer Sünde. Das Blut von Jesus ist auch kostbar, denn es schenkt uns Vergebung. Wir sagen ja oft sowas wie, wenn wir jemanden verletzt haben, ihm Unrecht getan haben, dann sagen wir zu ihm, ich entschuldige mich bei dir, dass ich dir Unrecht getan habe. Aber eigentlich ist das ja die Aussage komplett falsch und auch schon ein bisschen anmaßend. Wie können wir uns selbst bei jemanden entschuldigen, dem wir Unrecht getan haben? Eigentlich müssten wir ja sagen, bitte entschuldige du mich, dass ich dir Unrecht getan habe. Und dann liegt es an demjenigen, ob er uns entschuldigt oder nicht. Und wenn wir eines Tages mal vor Gott stehen werden, dann können wir nicht sagen, ja Gott, ich weiß, ich bin zwar kein perfekter Mensch jederzeit gewesen, ich habe nicht jede Zeit in meinem Leben 24/7 dir die Ehre gebracht, aber ich entschuldige mich dafür. Das funktioniert nicht. Gott muss uns entschuldigen. Gott ist derjenige, dem Unrecht getan wurde. Und das geht nur durch das kostbare Blut von Jesus Christus. Und ein letzter Punkt, das Blut von Jesus ist kostbar, denn es bringt uns nahe zu Gott. In Epheser 2, Vers 13, da betont Paulus, jetzt aber in Christus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahe gebracht worden durch das Blut Jesu Christi. Wenn das Blut von Jesus nicht für dich vergossen wurde, dann bist du Gott so fern, wie du dir es überhaupt gar nicht vorstellen kannst. Dann ist uns Gott so fern, wie uns sonst gar nichts anderes sein kann. Du kannst dann noch so viele Gebete in den Himmel plappern, irgendwelche Lieder trällern, du bleibst Gott immer fern. Wenn Jesu Blut nicht die Distanz zwischen dir und Gott einreißt, dann bleibst du Gott fern. Und nur das Blut von Jesus kann dich in Gottes Nähe bringen. Und dann ist dir Gott so nahe, wie du dir es überhaupt gar nicht vorstellen kannst. Dann ist Gott nicht nur neben dir, so wie das ein Mensch sein kann, so nah wie ein Mensch, sondern Gott ist um dich, er ist in dir drin, in jeder Zelle deines Körpers. Gott ist uns dann näher, als wir uns das überhaupt vorstellen können. So kostbar ist das Blut von Jesus, nur anhand von diesen vier einzelnen Stellen, die ich jetzt da rausgezogen habe. Aber wie schon gesagt, es gibt noch viele weitere Bibelstellen, die von dem Blut von Jesus sprechen. Das Blut von Jesus, es befreit, es reinigt, es schenkt uns Vergebung und es bringt uns nahe zu Gott. Das waren die Punkte, die wir miteinander angeschaut haben. An der Stelle ist noch wichtig zu sagen, wenn man jetzt vielleicht den Eindruck gewinnen könnte, dass Gott der Böse ist und Jesus der Gute und Jesus springt so rein und rettet uns, so ist nicht. Es war Gottes guter und liebevoller und perfekter Plan von Anfang an, dass das kostbare Blut von Jesus Christus für seine Kinder vergossen wird. So lesen wir es auch in den ersten Versen im Petrusbrief. Da schreibt er in Vers 2, die auserwählt sind gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters, in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Und auch in anderen Bibelversen, Johannes 3, Vers 16, wo es heißt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn sandte, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern gerettet werden. Also es war Gottes liebevoller, guter, perfekter Plan von Anfang an, dass das Blut von Jesus Christus für seine Kinder vergossen wird. Um das zu vollbringen, was wir nicht schaffen, ein Leben zur Ehre Gottes. Ja, und jetzt wissen wir hoffentlich, wie kostbar das Blut von Jesus ist. Vielleicht haben wir das auch schon öfters gehört, ja, das Blut von Jesus ist kostbar. Ich denke, jeder von uns würde das auch so bestätigen. Aber was bewirkt es in dir? Was bewirkt das Wissen über das Blut von Jesus Christus ganz konkret bei dir in deinem Leben? Weil wenn es nichts bewirkt, dann ist das Wissen über das kostbare Blut von Jesus absolut nutzlos, absolut sinnlos. Ich habe ja vorhin erzählt, wenn im Eingangsbeispiel gesagt, wenn wir kostbare Dinge, wertvolle Dinge besitzen, dann achten wir auf diese Dinge. Wir behüten diese Dinge, wir schauen, dass diese Dinge nicht kaputt gehen, wir passen auf die auf und wir sind dankbar über diese Dinge. Was bewirkt das Blut von Jesus Christus in dir? Ich habe ja vorhin schon gesagt, es ist wertvoller als alles andere auf dieser Welt, was es gibt, alles wertvoller als alle wertvollen Gegenstände auf dieser Welt zusammengenommen. Also, was bewirkt es bei dir in deinem Leben? Die Antwort darauf finden wir auch im Petrusbrief. Und zwar schreibt er unmittelbar vor unseren Versen, in Vers 17 schreibt er: Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet, nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr hier als Fremdlinge aufhaltet. So führt euren Wandel in Furcht. Das muss das Ergebnis sein. In Dankbarkeit über das kostbare Blut von Jesus Christus, das er vergossen hat für uns. Was bedeutet es, in Furcht zu leben, in Furcht zu wandeln vor Gott? Das ist so ein bisschen so ein altertümlicher Begriff, wie uns scheint. Müssen wir Angst haben vor Gott? Natürlich nicht. In Angst müssen tatsächlich nur diejenigen Menschen leben, die Gott nicht kennen, die keine Kinder Gottes sind. Sie müssen Angst davor haben und die Strafe Gottes eines Tages, die ihnen bevorsteht, fürchten. Aber wenn du ein Kind Gottes bist, dann musst du keine Angst davor haben, dann bist du gerettet. Aber du solltest Angst davor haben, Gott, deinen Vater, zu beleidigen, ihn mit deiner Sünde zu beschmutzen. Es sollte eine verehrungsvolle Angst sein. Es ist, und ich möchte gern ein Beispiel machen, es ist wie ein Kind, das seinen Vater liebt und ihn verehrt. Wenn die Jemima, wenn ich nach Hause komme, dann kommt die Jemima meistens ganz stolz zu mir und zeigt mir, was sie gemacht hat. Oder sie erzählt mir, dass sie einkaufen war mit der Mama. Sie zeigt mir, was sie gemalt hat, weil sie mich liebt und weil sie weiß, dass ich sie liebe. Und sie sucht meine Anerkennung. Sie möchte, und manchmal lobt sie sich dann schon selber, bevor ich sie gelobt habe, und sagt dann, super, klasse, toll, wenn sie was Schönes gemacht hat. Sie wandelt in Furcht vor mir, könnte man sagen. Und genauso dürfen wir auch vor Gott wandeln, in Furcht, weil wir wissen, wie kostbar das Blut von Jesus Christus ist. Das ist keine Furcht, die uns vor Gott fliehen lässt, sondern eine Furcht, die uns näher und immer näher zu Gott bringt. Lebst du so in Furcht, weil du weißt, wie kostbar das Blut von Jesus ist? Setzt du alles daran, um die Sünde in deinem Leben abzutöten, weil du weißt, dass es Gott beleidigt? Wie kannst du noch mit der Sünde spielen, wenn du weißt, wie kostbar das Blut von Jesus ist? Wie kannst du noch über die Sünde lachen? Wie kannst du noch mitlachen, wenn sich deine Kollegen über andere lustig machen? Wie kannst du dich noch von sinnloser Gewalt in Filmen unterhalten lassen? Wie kannst du dir noch voller Freude pornografische Inhalte im Internet reinziehen? Wie kannst du immer noch zornig sein über deinen Bruder und ihm nicht vergeben? Wie kannst du immer noch den Stress bei deiner Frau oder deiner Familie rauslassen? Wie? Angesichts dessen, wie kostbar das Blut von Jesus Christus ist. Das Blut von Jesus wurde für mich vergossen, es wurde durch mich vergossen und es wurde sogar anstelle meines Blutes vergossen. Weil ich selbst nicht schaffe, Gott mit meinem Leben die Ehre zu bringen, weil ich selbst nicht schaffe, so zu leben, wozu ich eigentlich geschaffen worden bin, deshalb kam Jesus in diese Welt und hat stellvertretend das Leben für mich gelebt. Und er hat stellvertretend den Zorn Gottes auf sich genommen, der eigentlich mir zugestanden hätte, weil ich ihn beleidige mit meiner Sünde. Das Blut von Jesus Christus ist unglaublich kostbar. Und es sollte uns in ein Leben in Furcht vor Gott führen. Das ist die einzige richtige Antwort auf dieses Wissen über das kostbare Blut von Jesus Christus. Am Ende, zum Schluss möchte ich noch sagen, dass in diesen Fragen, wie kannst du nur diese Sünde tun, wie kannst du nur das und das tun, da spricht auch eine liebevolle sanfte, fragende Stimme von Gott, unserem Vater, raus. Er fragt, wie kannst du dich noch mit dieser Sünde abmühen? Komm doch zu mir damit. Komm doch zu mir, wenn dich dein schlechtes Gewissen plagt. Ich will dir aus dieser Sünde heraushelfen. Lass nicht zu, dass diese Sünde dich von mir trennt. Komm doch zu mir, ich will dir helfen. Wenn dich deine Sünde gefangen nehmen will, dann denk dran, das kostbare Blut von Jesus hat dich freigekauft aus der Sklaverei der Sünde. Du musst ihr nicht mehr dienen, du musst nicht mehr sündigen. Sie kann dich nicht mehr verurteilen. Du musst der Sünde nicht mehr dienen, du bist kein Sklave der Sünde mehr, du bist befreit worden durch das kostbare Blut von Jesus Christus. Wenn dich Zweifel umgeben, dein schlechtes Gewissen dich plagt und niederdrücken will, dann denk daran, das kostbare Blut von Jesus hat dich gereinigt, ein für alle Mal. Es gibt keinen Grund dafür, dass sich dein schlechtes Gewissen über dein Verhalten oder deine Scham über deine Sünde dich von Gott fernhält. Du bist gereinigt. Du darfst jederzeit, jeden Moment zu Gott kommen im Gebet oder in sein Wort. Wenn du verzweifelt bist, bereit bist, alles hinzuschmeißen, weil du denkst, dein Verhalten oder dieses eine Ereignis, diese eine Schuld, die du auf dich geladen hast, die kann Gott niemals vergeben, dann darfst du wissen, das Blut von Jesus Christus schenkt dir Vergebung ein für alle Mal. Es rechtfertigt dich. Das ist ein Status, den du vor Gott hast. Gerechtfertigt. Und auch wenn du dich Gott so unendlich fern fühlst, wenn du den Eindruck hast, Gott sieht dich nicht, Gott sieht deine Situation nicht, deine Probleme sieht er nicht in deinem Leben, dann darfst du wissen, dass du Gott so nahe bist, dass Gott dir so nahe ist, wie du es dir überhaupt gar nicht vorstellen kannst. Komm zu Jesus ins Gebet. Wenn du zu Gott umkehrst, dann wird das Blut von Jesus Christus durch den Glauben wirksam für dich. Warum solltest du nicht zu ihm kommen? Warum solltest du diese Einladung ablehnen? Was gibt es Wertvolleres, Unvergänglicheres, Kostbares als das kostbare Blut von Jesus Christus? Ich möchte noch mit uns beten. Mein Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns darin immer wieder aufzeigst, was du für uns getan hast. Du zeigst uns, wer du bist und wie heilig und wie perfekt du bist. Und du zeigst uns aber auch auf, wie wir im Gegensatz zu dir dastehen und wir aus eigener Kraft können nicht zu dir kommen. Ich danke dir, dass du uns so sehr liebst, dass du auch einen Weg geschaffen hast durch deinen Sohn Jesus Christus, der auf diese Welt gekommen ist, damit wir wieder zu dir kommen dürfen, dass wir als unperfekte Menschen vor dir bestehen können. Vielen Dank für dieses Geschenk, das du uns machst. Und ich möchte dir auch danken für den heutigen Sonntag. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du mir auch die Kraft geschenkt hast, über dein Wort zu sprechen. Und ich bitte dich für dein Wirken, dass du uns hilfst, das, was wir heute gehört haben, auch nicht wieder zu vergessen, wenn wir dann am Montag in unseren Alltag zurückgehen, sondern weiterhin daran zu denken, an dein wertvolles Blut, Herr Jesus, das du für uns vergossen hast. Und hilf uns auch, ja, in Furcht vor dir zu wandeln. Amen.